Kennst du das, wenn irgendwas dich blockiert, du weißt nicht, was es ist und im Coaching findest du raus, es ist ein Glaubenssatz und bei uns lernst du Methoden und Techniken, wie man einen solchen Glaubenssatz identifiziert und vor allem auch lösen kann.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Aktiv zugehört und wir freuen uns auf das Thema Glaubenssätze.
Guten Morgen, Frauke.
Guten Morgen, Timo. Timo, du hast bei dem Thema gesagt, du würdest so gerne dich mal diesem Thema zuwenden. Warum?
Ja, Glaubenssätze ist für mich so eine Sache, die eigentlich jeder hat, aber keiner es weiß. Denn wenn man es wüsste, wäre es ja kein Glaubenssatz mehr. Das heißt, das war für mich, als ich vor 25 Jahren meine erste Coaching-Ausbildung absolviert habe, total faszinierend zu erleben. Krass, das habe ich immer so gedacht, dass das immer so ist, aber so ist es ja gar nicht. Also wie das erstmal in der Selbstreflexion ein selbstgebautes Weltbild nochmal, ja, Weltbild zerrüttet will ich nicht sagen, aber schon so einzelne Sachen, wo man einfach gelernt hat, der ist immer so und so. Deine Mutter hat uns immer gesagt, XY. In der Kita, in der Schule habe ich immer gelernt, das und das. Und man es einfach nie in Frage gestellt hat. Und wenn man halt die Sachen nochmal kritisch überprüft, was man hier ständig tut, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe ein neues Rezept, probier mal, ob die Soße schmeckt, dann überprüfst du kritisch. Aber wenn du dein Leben lang gelernt hast, dass die Soße mit zu viel oder mit zu wenig Salz gemacht werden soll, dann ist es halt so. Und das halt, also auch die Sachen mal zu überprüfen, die man nicht vorhat zu überprüfen und dann zu sehen, wie die Welt ausschaut ohne diese Filter, die man sich selber aufgesetzt hat. Das ist wie so eine Sonnenbrille oder wie eine normale Brille mit der falschen Dioptrienstärke abzunehmen. Das war schon ziemlich gigantisch.
Ja, das sind tolle Metaphern. Und das heißt, Glaubenssätze gehen so an die Wurzel, ne? Also wenn man es da schafft, was zu verändern, dann ändert sich häufig auf ganz vielen Ebenen was mit. Und wie würdest du Glaubenssätze dann definieren? Hast du eine Definition?
Eine subjektiv erlebte Wahrheit, die aber dem objektiven Vergleich nicht unbedingt standhält.
Ich habe schon manchmal überlegt, ob Glaubenssätze, also ich finde gut, dass das Wort Glauben drin vorkommt, ne, weil es halt eben so unüberprüft ist und Glauben ja auch oft was Allumfassendes hat. Ich fände aber auch Leitsätze gut, weil darin rauskommt, wie sehr es uns motiviert, leitet, die Richtung vorgibt. Fände ich auch manchmal ganz passend.
Oder vermeintliche Wissenssätze. Weil ich glaube ja, so und so ist es und ein Auto muss so und so sein, eine Frau muss so und so sein, ein Job, ein Chef, ein Zuhause, ein wie auch immer. Ich werde nie vergessen, als ich in meine erste WG zum Studium gezogen bin. Ich war noch in Mexiko vorher und mein WG-Kumpan hat dann da ein bisschen mehr, was die Orga angeht, übernommen. Deswegen wollte ich in einem ersten Tag dann mich bedanken und ein Frühstück organisieren. Und weil ich muss einkaufen und Brötchen und Omelette und Aufschnitt und alles. Und er kam noch ziemlich verschlafen in die Küche und guckte vollkommen schockiert auf seinen Platz, auf den Teller und sagte, wo ist mein Frühstücksbrettchen? Ich so, keine Ahnung, ich habe keine Frühstücksbrettchen, da ist ein Teller und da ist das und das und das und das. Aber er hatte in seinem ganzen Leben noch nie ohne Frühstücksbrettchen gegessen. Also Teller gab es in seinem Weltbild nur mittags und abends. Und der war fast nicht fähig zu frühstücken, weil halt ihm dieses essentielle Element fehlte. Und ich auch gerade im internationalen Kontext, ich habe mehr Zeit im Ausland als in Deutschland verbracht, wenn man da mal Sachen nimmt, die wir Deutschen oder in einer Industrie, wir Einzelhändler, wir Berater, wir Selbstständige irgendwie als ganz normal erachten. Mir hat meine Freundin aus Spanien gesagt, und das fand ich so großartig, ihr Deutschen seid die einzigen, die ich kenne, die abends nochmal frühstücken. Also dieses klassische Abendbrot. Das gibt es in keinem anderen Land der Welt. Und für uns ist Abendbrot halt in vielen Familien oder Regionen noch vollkommen normal. Insofern, das finde ich spannend. Und zu deiner Definition zurück. Als ich mit Gerhard Hüther letztes Mal gesprochen habe, hat er zum Beispiel gesprochen von Verwicklung und Entwicklung. Also Verwicklung sind das, was wir gerade als Glaubenssätze besprochen haben. Man wird so erzogen, man wird nur gelobt als Kind, wenn man gute Noten macht und sein Zimmer aufgeräumt hat. Was ja auch eine Konditionierung ist, die ja auch wiederum in Glaubenssätze führen kann. Ich bin nur ein guter Mensch, wenn mein Zuhause ordentlich ist. Insofern gibt es viele Worte dafür. Und für eine Sache, die wirklich tief an die Wurzel geht und wenn man damit arbeitet, man auch richtig viel bewegen kann.
Mhm. Ja, und ich finde, ich würde gerne nochmal aufgreifen, ne? Also so die Idee zu sagen, unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Glaubenssätze, ne? Und uns ist allen klar, was passiert, wenn wir die nicht kennen oder warum es auch interkulturell oft zu Schwierigkeiten kommt, weil uns überhaupt nicht klar ist, dass es anders sein könnte und welche Auswirkungen es hat, was sich dann in Unverständnis oder Konflikten zeigt. Interkulturell spüren wir das häufig noch, in uns selbst spüren wir es dann manchmal nicht. Und da finde ich auch, es gibt ganz unterschiedliche Tiefen von Glaubenssätzen. Also es gibt Glaubenssätze wie, ich kann kein Mathe, weil ich vielleicht einen Lehrer hatte, der mir schwierige Rückmeldungen gegeben hat, der Ansicht war, ich kann kein Mathe, mich nie richtig angepackt und gefördert hat. Und es gibt Glaubenssätze wie, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Und wenn wir so einen Glaubenssatz haben, dann bestimmt es wirklich, also wenn wir so einen Glaubenssatz haben wie Mathe, bestimmt es vielleicht einen Teil unserer Berufswahl. Wenn wir sowas haben wie, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, dann ist unser ganzes Leben, unser ganzes psychisches Wohlbefinden, unsere gesamten Entscheidungen davon geprägt, wirklich ganz tief in der Wurzel, ne? Und da sieht man, welches Potenzial und welche Macht diese Sätze haben können.
Das ist vollkommen richtig. Zwei Anmerkungen von mir. Das eine, du hast eben das Interkulturelle mal angesprochen. Ich finde, da ist es einfacher, weil wenn du jetzt zum ersten Mal im Leben nach Japan fliegst, weißt du, die Menschen sind anders, liest ja vielleicht ein Buch oder hörst den Podcast vorher an, was man in Japan anders zu beachten hat. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Klient von mir, eine Teezeremonie, der wirklich minutiös geplant hatte, alles drum und dran, weil man da so viel falsch machen kann. Und der war so fokussiert auf diesen Ablauf der Teezeremonie, dass er vergessen hat, die Schuhe auszuziehen. In der Wohnung bei seinem Geschäftspartner. Aber da ist man ja drauf, das ist so wie zum ersten Mal die zukünftigen Schwiegereltern kennenlernen. Da versucht man ja alles richtig zu machen.
Mhm.
Aber wenn man dann wieder, oder ich zumindest damals in meiner, ich sag mal, Augenzwinkern, die Business-Casper-Zeit, als ich dann wieder in Deutschland war, dann ging ich davon aus, ja, da sind ja alle wie ich. Da kann ich ja ungefiltert so sein, wie ich bin. Und da hat dann mein erster Coach, 2001 war es, glaube ich, mir dann lachend eine Rot-Grün-Schwäche diagnostiziert, weil wir einfach da davon ausgehen, dass alle Menschen so sind, wie wir sind. Was ja auch nach Vera Birkenbiel eine der größten Gefahren der Kommunikation ist, davon auszugehen, in der Beziehung, dass dem anderen ja klar ist, dass er morgens den ersten Kaffee im Bett trinkt oder erst sich duscht, anzieht und frühstückt und der andere sagt, nee, also ich frühstücke im Bademantel. Damit geht es ja schon los. Und deswegen, also da sie sensibilisieren, dass es eben auch da ist, wo man denkt, dass alles einfach ist. Und das Zweite, was du gerade gesagt hast, du hast so Sätze als Beispiel formuliert, sehr, sehr kraftvolle oder sehr hinderliche Sätze. Ich hüte mich davor, so Beispielsätze zu nennen, weil dann hat man so eine gewisse Vorgabe. Also ich bin ja auch ein großer Freund grundsätzlich der Transitionsanalyse, aber kein Freund von diesem Antreibermodell. Weil das ist wenig individuell. Also ich frage dann lieber, wie gehst denn du mit dir um, wenn du irgendwie auf den Boden guckst und traurig bist und dich verlassen fühlst? Was sagst du dir? Dann kann das natürlich einer von deinen Beispielsätzen sein oder einer von dem Antreibermodell. Aber ich mag das viel lieber mit Klienten, an ihren individuellen Sätzen zu arbeiten und die vorher eben auch rauszufinden.
Auf jeden Fall. Ich glaube, was du gerade genannt hast, also das waren jetzt tatsächlich Beispielsätze und die müssen immer ganz individuell erarbeitet werden. Und was du jetzt genannt hast, ist, wie gehen sie mit sich um? Da sind wir ja dann vor allem auch im Selbstverhältnis. Also wie gehen sie mit sich um, wenn? Und ich glaube, dass viele Glaubenssätze tatsächlich auch das Selbstverhältnis stark prägen, ne? Dass das internalisierte Bindungs- und Beziehungserfahrungen sind. Und deswegen dann auch der Weg, über das Selbstverhältnis zu gehen, ganz häufig sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn wir an Glaubenssätzen arbeiten. Und da sind wir vielleicht, wenn wir auch so ein bisschen differenzieren, ne? Wir hatten das Beispiel von der Interkulturalität, da geht es ja häufig um Wissen, das reicht uns schon. Wenn wir wissen, wie es in einer anderen Kultur ist, dann können wir uns darauf einlassen, dann können wir uns von unserem bisschen entfernen, ein bisschen Distanz dazu finden, weil es löst auch keine Angst aus unbedingt. Ne? Wenn wir so Glaubenssätze auf uns selbst bezogen haben, dann ist das ja häufig auch mit viel Angst, mit viel schwierigen, gefährlichen Erfahrungen verknüpft. Und das heißt, wenn wir mit Glaubenssätzen in der Tiefe arbeiten, dann arbeiten wir auch oft an emotionalen Mustern und das kann wirklich sehr, sehr tief gehen. Es reicht oft nicht, rein kognitiven Wissen reinzugeben, meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, wie du es siehst, oder?
Also ich habe die ganze Zeit nachgedacht, als du gesagt hast, dass die Glaubenssätze oft intern sind. Ich kenne gar kein Beispiel, wo es nicht intern ist. Denn wenn ein Klient sagt, oh, mein Nachbar denkt sich, ich bin ein Idiot, und du dann lachend sagst, jo, und wer mich nicht mag, muss noch an sich arbeiten. Also wer das gar nicht an sich ranlässt, da ist es ja vollkommen egal. Also sind die Glaubenssätze erst dann relevant und prägend und gefährlich und sinnvoll für eine Therapie oder Coaching, wenn sie einen wirklich beeinträchtigen. Und das tut es ja nur, wenn man auch wirklich glaubt, dieses Negative, dass man nicht gut genug für irgendwas ist. Das ist der eine Punkt. Das andere, klar, ist es auf einer unbewussten Ebene, wo das Ganze passiert, weil man setzt sich ja nicht hin und denkt so, ach Mensch, welche Auswirkungen hätte es denn, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht gut genug für den Job und gehe trotzdem irgendwie hin? Also das ist ja was, was so unbewusst, automatisch, unwillkürlich abläuft, dass man ja genau diesen Bogen nicht hat, kognitiv dissoziiert von draußen einmal drauf zu gucken. Dann ist das klar emotional, aber im Coaching von Glaubenssätzen gibt es ja auch verschiedenste Techniken. Ich kenne wenig Anliegen oder wenig Themen, wo es so viele Techniken gibt im Coaching über Glaubenssätzen, wovon einige witzigerweise schon kognitiv sind, wo du kognitiv versuchst, eine Ausnahme zu finden. Wenn der Klient sagt, keiner hat mich lieb und du mit ihm suchst Kindheit und früher und Sport und keine Ahnung und dann drauf findest, dass es zumindest den Hund des Nachbarn gibt, der ihn lieb hat, dann ist der Glaubenssatz an sich ja schon, bröckelt er schon, weil das Wort keiner und niemand und immer und so weiter ja schon nicht mehr stimmen. Insofern kann man über das Kognitive teilweise einen Zugang haben, um an Glaubenssätzen zu arbeiten.
Vielleicht ist da auch ein Unterschied. Ich finde, es gibt Glaubenssätze, die sind auf mich selbst bezogen, wie ich bin nicht gut genug. Und es gibt Glaubenssätze, die sind aufs Außen bezogen. Die Welt ist gefährlich. Konflikte sind gefährlich. Bei Konflikten sind gefährlich, hätten wir vielleicht so eine Mittelgeschichte, ne? Und es ist unterschiedlich einfach, Realitätstests zu machen. Also wenn ich es auf die Außenwelt beziehe, dann kann ich schnell Gegenbeispiele finden und kann sozusagen andere Erfahrungen, alternative Erfahrungen schaffen. Bei denen, die auf mich bezogen sind, ist es schon ein bisschen schwieriger. Die sind auch meistens umfassender. Da reicht auch nicht, ein, zwei Gegenbeispiele zu finden, ist meine Erfahrung. Und das ist dann immer so spannend, ne? Wenn wir unterschiedliche Methoden haben. Was brauchen wir wann? Was sind die Kriterien? Welche Methode wir wann anwenden?
Also ich glaube, die bekannteste Methode, ich durfte sie mal persönlich kennenlernen, ist Byron Katie mit dem The Work, die hier berühmten Fragen. Und ich war dann bei einer großen Live-Veranstaltung und ich habe mir dann diesen Zettel durchgelesen und dachte, also ganz ehrlich, da bezahle ich die Kohle, um diese vier Fragen jetzt hier zu hören. Und dann kam das Demo-Coaching und man hätte es nicht besser schauspielern können, aber es ist ja jedes Mal bei diesen Demo-Coachings bei ihr. Und auf einmal saß so im Gesicht des Klienten, bröckel, 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 krass, nee, ach, wo, wow. Ich habe so ein bisschen an Louis de Funès gedacht, wie er dann so links, rechts, hektisch guckt und auf einmal ein breites Grinsen hatte. Also das ist ziemlich, ziemlich großartig.
Nenn doch gerade mal die vier Fragen für die Zuhörer.
Also ist es wahr, wenn man auch kognitiv denkt, natürlich, so würde ich ja nicht denken, ist es wirklich wahr? Und auch da sagt ja nie ein Klient, ach nee, jetzt wo du es im Zweifel mal nachfragst, da kommt die Erkenntnis. Und ja, dann eben der klassische dritte noch und zum Schluss dann die und das will ich diese entscheidenden Fragen. Und ich glaube, diese letzte Frage kann man ja auch schon verwenden, ohne den ganzen Prozess. Wer wärst du ohne diesen Gedanken? Das heißt, ich dissoziiere den Gedanken und schaue, wer wäre ich da ohne? Und das ist so der, wo dann immer so ein richtiges, so ein Wow passiert. Und das Ganze ist so ein bisschen der Extrakt dessen, was ich mal in der NLP-Ausbildung, das sind 16, 20 verschiedene Fragen, die man dann quasi im Glaubenssatzformat durchklickern kann, ähnlich wie die vier. Und bei dem einen wirkt eben Frage 3, bei anderen wirkt Frage 7. Aber im Endeffekt geht es ja darum, kognitiv es in Frage zu stellen und emotional zu merken, so buh, wow, zack, unglaublich. Also das ist, glaube ich, das bekannteste Format. Und wenn ich jetzt nicht in der Coaching-Ausbildung speziell eine Intervention quasi vormache im Demo-Coaching, also im realen Coaching ohne jetzt diesen Vormacheffekt, merke ich, dass ich ganz oft ins Hypnosystemische übergehe. Wenn ich dann den Satz habe, sage ich nicht, oh super oder ach schlecht, sondern sage, ah interessant, also eine Seite von dir glaubt das und das. Die Seite ist ja nicht doof, zu wem sagten die das? Ach so, ja, da gibt es noch so eine andere Seite, die glaubt, dass mich doch irgendjemand lieb hat. Aber die ist ja vollkommen falsch und hat gar keine Ahnung. Ah, interessant. Und wo im Raum könnte diese andere Seite sein, die vielleicht ganz klein ist und schüchtern ist und gar nicht traut, sich zu zeigen, wie sieht die denn aus, wenn die eine Form, wenn die eine Farbe hätte. Und dann kann ich diese beiden Seiten in Dialog bringen. Und natürlich ist die eine, die diesen Glaubenssatz ausspricht, die dominante, starke Seite. Und die andere, wenn die zu Wort kommt, sind ähnlich viele und spannende Erkenntnisse wie bei Byron Katie bei der letzten Frage, wo dann auf einmal das Gedankenkonstrukt sich nochmal neu ordnet.
Und es ist spannend, ne, wie viele verschiedene Zugangswege es gibt. Und ich würde gerne nochmal bei dem, wenn wir bei Sätzen sind, also bei dem einen, was du gesagt hast, die erste Methode dekonstruiert einen Satz. Sie lässt ihn einfach nicht länger haltbar erscheinen, mit gravierenden Auswirkungen, die häufig tief ins Körperliche dann auch reingehen, ne, was man sich kaum vorstellen kann, einfach durch so vier Fragen, die dann auch manchmal wieder wiederholt werden. Und es führt häufig wirklich zu so einer Verwirrung, zu einer Dekonstruktion und dass ich von null wieder anfange aufzubauen. Also so erlebe ich diese dekonstruierenden Methoden häufig. Und das andere ist eine Methode, die viel ins emotionale Muster reingeht, ins körperliche Erleben, das mitnimmt und einen Zugang zu einem anderen emotionalen Netzwerk häufig ermöglicht, ne, vom Erleben her, die den Erlebensanteil ein bisschen stärker drin hat. Und beide Methoden sind total mächtig, finde ich. Ich würde gerne noch eine beisteuern, da wir bei Sätzen sind.
Wollte ich gerade fragen, was deine Lieblingsmethode ist, aber Gedankenübertragung. Perfekt, erzähl.
Genau. Gedankenübertragung. Also da wir bei Sätzen sind, es ist ja vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen spannend, wirklich auch von, dass wir von Methoden, so wie du von Katie Byron gesprochen hast, ausgehen, die wirklich am Satz ansetzen. Und ich kenne eine Methode, die ich auch ganz großartig finde, und zwar der Satz, den du mit dem Klienten rausgearbeitet hast, sein individueller Satz, der wird jetzt von ihm nochmal genannt. Und zwar jedes Mal wird ein Wort besonders betont und dann schauen wir, zu welchen Ideen das führt. Und das führt zu ähnlichen Effekten wie von Katie Byron, so eine Dekonstruktion. Ich mache mal ein Beispiel. Also wenn mein Satz ist, ich muss immer allen helfen, dann wäre der erste Durchgang, dass mein Klient sagt, ich muss immer allen helfen. Okay, welche Ideen kommen? Ich, warum eigentlich ich? Warum ist, gilt das für alle? Gilt das nur für mich? Wer könnte noch helfen? Etc. Ich muss immer allen helfen. Was hat es mit dem Müssen auf sich? Ist das wirklich wahr? Muss. Heißt, ist es nicht eher ein Kann? Wo sind die Grenzen von dem Müssen etc.? Ich glaube, man merkt schon, und auch das gibt man natürlich nicht vor, sondern der Klient assoziiert dann selber und er fängt selber an, sich die Fragen zu stellen. Und es gibt einen hochindividuellen Prozess und ich habe es noch nie erlebt, dass ein Satz sich halten konnte. Und es kommen so viele Assoziationen und so viele Dinge auf, wo man sagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Es kommt zu so starken Ausdifferenzierungen. Man versucht dann, Wörter auszutauschen und merkt dann auch sofort körperlich, dass es einen ganz anderen Effekt auf einen hat. Und das ist auch eine sehr schöne, spannende Methode. Aber beides Methoden, die du genannt hast und die ich jetzt genannt habe, die kommen so larifari daher. Aber wenn man sie anwendet, muss man wirklich auch die Zeit haben. Ne? Das geht mit sehr kann mit sehr umfassenden, tiefgreifenden Prozessen einhergehen, mit vielen Emotionen. Es sind keine Methoden, die ich 10 Minuten vor Ende der Stunde anfangen würde.
Ja, das ist wohl wahr. Eine andere Methode, die ich auch extrem spannend finde, ist, also die Psychotherapeuten nennen es EMDR, Ursprung kommt aus dem Brainspotting, dass ich halt dann ein ungewolltes Verhalten oder Konstruktion, ob es jetzt eine Angst vor Spinnen ist oder ein egal was, durch diese Augenbewegung, wo ich quasi die REM-Phasen simuliere als Coach oder Therapeut, auch damit lassen sich die Sätze lösen, dass ich einfach schaue, okay, und dieser Satz, jetzt guck mal, also in der alten Variante, spür den Satz und folge mit deinen Augen meinen Fingern, in euren Variante, guck mal, oben, unten, links, rechts, wo ist der Satz am stärksten, geh dahin. Und das kann man auch wunderbar online im Coaching machen, dann über Tapping anstatt über Augenbewegung, dass die Blockade, in dem Fall einen Glaubenssatz, zu lösen. Mhm. Und das finde ich spannend, ist halt eine Frage, was der Klient möchte. Also ich bin Freund von diesem Brainspotting. Auf der anderen Seite ist es aber auch oft so ein Lösen, ohne es richtig erlebt zu haben. Da kann man auch drüber streiten, muss es wehtun, damit es hinterher geholfen hat? Oder macht man es eben quasi eine Art wie Betäubung, dass man nicht so genau hinguckt, was ja bei wirklich schlimmen Erfahrungen, Traumatisierung etc. perfekt ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch die Möglichkeit, mit dem erwachsenen Klienten in die Vergangenheit zu gehen, wo dieser Glaubenssatz entstanden ist. Und das ist dann vielleicht nicht schön, als der Lehrer einen an die Tafel zitiert hat in der 2. Klasse und man dann die Matheaufgabe machen sollte und man dann irgendwie es nicht konnte und geweint hat und alle gelacht haben. Aber wenn das die Ursprungssituation war, die ich dann durch die Technik lösen kann, dann kann ich natürlich auch, also das ist für Klienten nochmal besser nachvollziehbar, warum es hinterher gelöst sein darf. Und ich habe es auch hier erlebt, ohne damit die Methode EMDR und Brainspotting schmälern zu wollen, dass die Klienten gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Die merken, jo, ist weg, aber ist halt wie in so einer Vollnarkose manchmal. Und deswegen mag ich da auch, und da hole ich einen Klienten da ins Boot und frage, hey, wollen wir das so jetzt gesprächsmäßig machen? Hast du mal Lust, was Neues auszuprobieren? Darf es auch ein bisschen emotional werden? Und dann kann man ja schauen, wie man in die Regression geht oder eben mit einer anderen Technik arbeitet.
Ich finde das spannend, weil ich erlebe das bei EMDR und Brainspotting nicht so. Also wir sind da viel im Dialog und das ist sehr umfassend und die nennen mir die Aspekte. Und das wäre ganz spannend, dass wir uns mal hinsetzen, wie du es machst, wie ich es mache, was da wahrscheinlich minimale Unterschiede sind, die zu anderen Effekten führen. Und ich erlebe es eher in der Hypnosystemik, dass es nicht so schmerzhaft ist häufig, wenn wir praktisch eher über die Ressourcenaktivierung gehen. Und ich sage immer in der Hypnosystemik, ich arbeite minimalinvasiv. Also das, ne? Und auch bei der Affektbrücke, man kann zurückgehen zur Ursprungssituation, das ist manchmal wichtig. Aber manchmal mache ich es auch so, dass ich über eine Brücke gehe und gar nicht frage, wo ist die Ursprungssituation, sondern das heißt, wir gehen über eine Brücke zurück in die Vergangenheit, da sind verschiedene Abgänge, welches ist der hilfreichste? Da müssen wir gar nicht in die Ursprungssituation, sondern dann kommen wir häufig, wenn sie relevant ist, kommen wir dahin, aber vielleicht ist auch eine Ressourcensituation viel relevanter. Ich finde die Affektbrücke, und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit mit Glaubenssätzen und wann man welche Methode anwendet. Wenn ich eine Affektbrücke habe und sage, wir gehen in die Ursprungssituation, das ist häufig hilfreich, wenn wir Glaubenssätze haben, die wirklich in einer Situation entstanden sind. Ne? Wenn es eine traumaähnliche oder eine traumatische Erfahrung gab zum Beispiel. Ich erlebe häufig, muss nicht sein, aber häufig, wenn das so ganz umfassende Sätze sind, wenn wir nochmal auf unseren zurückgehen, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Die hartnäckigsten Sätze sind die, die sich aus ganz vielen kleinen ähnlichen Erfahrungen gespeist haben. Und dann ist es häufig ein verbindendes Element, diese Emotion, die damit verbunden ist. Und dann ist das auf die Wurzel und dann ist häufig ein emotionszentriertes Arbeiten angesagt. Und auch hier sozusagen die Connection zu finden, weil dann finden wir ganz, ganz viele kleine Situationen. Und da sind auch viele Situationen bei, die nicht mehr zugänglich sind. Und die wir auch verbal häufig nicht mehr oder die vielleicht auch zu Zeiten entstanden sind, wo wir das noch gar nicht verbal greifen konnten, wo wir noch gar keine Worte dafür hatten. Und das sind natürlich die hartnäckigsten Sätze.
Definitiv. Also ich stimme dazu, dass die Hypnosystemik da mit einer Metaphernarbeit, wenn dann das orangene Herz auf der einen Seite mit dem gelben, kantigen Metallquadrat auf der anderen Seite kommunizieren, dass das die Sache ist, wo Leute denken, wie süß, wie lustig, wie verrückt, aber hey, hat geholfen. Also da bin ich dir 100% stimme ich dir zu. In meinem Erleben ist das, und das gilt nicht nur für Glaubenssätze, sondern auch für die meisten Coaching-Anliegen, ist es immer nett und hilfreich, Ressourcen zu ergänzen. Hilft in meinem Erleben aber nie so allumfänglich und so langfristig und so tief, wie wirklich zur Ursache zu gehen. Deswegen schaue ich immer, was braucht der Klient? Also wenn es darum geht, du hast jetzt einmalig den Auftrag oder das Angebot, vor 10.000 Menschen auf einer Bühne zu sprechen und bist super aufgeregt und hast das aber nicht vor, jeden Tag zu machen, sondern einmal, dann finde ich passende Ressourcen wunderbar. Dann packen die Ressourcen drauf, dass der Mensch da mit voller Energie auf die Bühne gehen kann. Wenn das aber etwas ist wie, keine Ahnung, in der Kindheit hast du immer von deinen Eltern irgendwas gehört, was einen Satz hat stehen lassen, der dich dein Leben lang geprägt hat, in der Entwicklung, in der Beziehung, in Beruf, wo auch immer, dann würde ich aus meiner Erfahrung sagen, dass es dann weniger hilfreich ist, Ressourcen anzuwenden, als wirklich den Stachel zu ziehen. Das tut einmal weh, wenn er mal rausgezogen wird und dann ist er weg. Als Kind drauf zu machen.
Ja, da gäbe es bestimmt jetzt viele Hypnosystemiker, die in heller Aufregung widersprechen würden und sagen würden, nein, es kommt darauf an, womit ich assoziiert bin, in welches Netzwerk ich einen Zugang finde. Aber ich glaube, das kann man, also da, das wäre nochmal eine spannende weitere Folge. Ich sag mal was anderes noch zu den Ressourcen. Und zwar, was auch häufig ist, finde ich, ne, wann macht man was? Also wenn ich einen Glaubenssatz habe und wenn ich wirklich einen tiefgreifenden Glaubenssatz habe, der mich so geprägt hat und mir so viel Leid beschert hat und der neue, ne, wenn ich den loslasse, das zu vielen Ängsten führt und ich erstmal viele neue Erfahrungen machen muss, alternative Erfahrungen, damit diese Ängste sich wirklich verändern. Das ist ja auch häufig ein Prozess. Das ist ja nicht einfach, ich habe es verstanden, ich habe es begriffen, dass ich diesen Satz habe. Ich muss ja trotzdem noch durch die Emotionen durchgehen. Und manchmal ist es einfach sinnvoll, dass man vorher ganz viel Ressourcen stärkt, damit diese Prozesse stattfinden können. Also auch in der Glaubenssatzarbeit ist es manchmal sinnvoll, mit Ressourcenaktivierung anzufangen, die Person ganz stark zu stärken, damit sie durch diesen schwierigen, leidvollen und auch manchmal schmerzhaften Prozess dann so gut wie möglich durchkommen. Genau. Und auch da, ne, denke ich, wenn wir wirklich an einem umfassenden Glaubenssatz arbeiten, sind es oft Prozesse, wo, wenn man ihn einmal gegriffen kriegt, wenn die Leute diesen ersten Aha-Effekt haben, dass man dann manchmal verleitet ist zu sagen, wow, und jetzt ist alles super. Und dass wir dann aber wirklich noch genau beobachten müssen, was für Konsequenzen gehen damit einher, was verändert sich alles in deren Leben, und dafür auch noch manchmal als Begleitung zur Verfügung stehen müssen.
Also, dass die Ressourcen helfen in der Glaubenssatzarbeit, gar keine Frage. Und dass sie für den Prozess stärken, auch gar keine Frage. Das ist unumstritten. Also langfristig begleiten sind wichtig. Ressourcen sind auf jeden Fall total hilfreich im Coaching-Prozess und helfen auch danach darüber hinaus. Da lässt sich darüber sicherlich leidenschaftlich diskutieren, was dann letztendlich besser hilft, die Ursprungssituation und die Ressourcen. Wahrscheinlich im Idealfall ist es die Mischung aus beidem. Wir haben ganz viel anderes gefunden, wo wir noch ganz viele Folgen drüber sprechen könnten. Für euch aber nochmal die Zusammenfassung zum Thema Glaubenssätzen. Also das Gefährliche an Glaubenssätzen ist, ich weiß gar nicht, dass es ein Glaubenssatz ist, sondern ich denke ja, es ist die Wahrheit. Wie können wir also damit umgehen? Lass uns mal unsere Techniken in ein, zwei Stichpunkten ganz kurz zusammenfassen, Frauke.
Tja, wir hatten verschiedene Methoden. Du hattest Katie Byron. Ich hatte die Methode, dass man beim Satz immer ein Wort nach dem anderen besonders betont. Das waren die dekonstruierenden Methoden.
Das sind nur systemische, wo man sagt, oh, nicht du, sondern ein Teil von dir denkt den und den Satz. Was sagt er in dem Augenblick? Zu wem sagt er das? Die das Gegengewicht aufbauen und zwischen den beiden dann ein gutes Miteinander herstellen.
Genau, und das heißt, wir sind auch auf Selbstverhältnis eingegangen. Wir haben nochmal differenziert zwischen Glaubenssätze, die sich aufs Außen beziehen, Glaubenssätze, die sich auf mich selber beziehen, und hatten dann noch überlegt, was ist wichtiger, Ressourcenaktivierung oder dass wir in die konfrontativen Methoden gehen und den Zahn sozusagen ziehen. Da hatten wir die Affektbrücke genannt.
Richtig, wobei ich es positiv konnotiert nicht konfrontativ nennen würde, sondern wirklich an der Wurzel arbeiten und einmal den Stachel ziehen. Also ich bin ein großer Fan, bei großen Themen an der Ursprungssituation zu arbeiten. Und last but not least war den Glaubenssatz herauszuarbeiten. Allein das hilft schon mal. Also wirklich, auch wenn ihr jetzt sagt, du war ja Hilfe, jetzt sind irgendwie Timo und Frauke da irgendwie 10 Methoden. Alleine, wenn ihr es schafft, eurem Klienten klarzumachen, oh, das ist gar nicht so, dass ich nur lieb gehabt werde, wenn ich meinem Mitbewohner ein Frühstücksbrettchen hinstelle, sondern das ist nur ein Glaubenssatz, den ich habe. Das hilft schon mal. Und wenn ihr den habt, kann man da auch wunderbar mit Brainspotting, EMDR, M-Trace, wie auch immer, welche Technik ihr da anwenden wollt, mit Emotionscoaching lösen.
Genau, und das heißt, als noch ein weiteres großes Tool oder ein weiterer großer Handwerkskoffer, die Methoden, die über auch die Verbindung zum Körper gehen, weil auch das die Klammer für einen Glaubenssatz sein kann. Und da merken wir, es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Und was wir auch gemerkt haben im Gespräch, Timo, wir wenden teilweise gleiche Techniken an, sie wirken ganz unterschiedlich. Das heißt immer wieder auch, es muss nicht nur zum Klienten passen, sondern auch zu einem selber.
Da vielleicht zum Abschluss, wenn wir da jetzt noch ein paar Fragen offen gelassen haben bei euch. Du hast ja auch einen großen Kanal, Frauke, mit dem Hypno-Salon. Und auch von uns gibt es diverse Videos auf YouTube, wo ihr eben zum Beispiel genau diese Regression sehen könnt mit Hypnose, ohne Hypnose, mit Hypnosystemik, Emotionscoaching etc. Dann könnt ihr auch mal vergleichen. Und wichtig, systemische Haltung, hypnosystemische Haltung, da gibt es kein besser und schlechter, sondern einfach nur eine andere Art, das Ziel zu erreichen. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen und viel Spaß bei den Freude und Erkenntnisse bei den nächsten Folgen. Danke euch fürs aktive Zuhören.
Wir danken euch. Habt eine gute Zeit.